Wir sind ja immer noch im Galaterbrief, das sechste Mal jetzt auch schon. Ne? Es geht halt um die Frucht des Geistes und wir haben ja schon einige Themen behandelt und wir haben uns schon Gedanken gemacht über die Liebe, über die Freude, über den Frieden, über Geduld, über Freundlichkeit, Güte und heute ist die Treue, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Hier heißt es Glaube, aber es geht eigentlich um die Treue heute. Heute geht es um die Treue und wir wollen nochmal gemeinsam diesen Bibeltext lesen aus Galater 5 und ihr könnt entweder hier vorne mitlesen oder bei euch in eurer Bibel Galater Kapitel 5, die Verse 16 bis 26. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündige Natur euch drängt. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt Wünsche, in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr der Neigung eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Heute geht es um die Treue als Frucht des Geistes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über Treue nachdenkt. Was fällt euch da als allererstes ein? Mir fällt das hier als allererstes ein. Mein Hund. Das ist mein Hund, die Mia. Und Hunde sind so treue Wesen. Und wenn man schon sieht, wie treu sie guckt, ne? Und das ist für mich ein Inbegriff der Treue. Da gibt es ja auch das Gegenteil von Hunden, nicht? Die Katze. Ich hatte mal eine Katze, die ist schon verstorben, aber das war das Bärchen. Und wenn man so Hunde und Katzen vergleicht, die sind ja schon in sich ganz unterschiedlich. Ne? Da gibt es den Hund und wenn er sich seinen Menschen so anguckt, dann sagt er, ach, mein Mensch, er füttert mich, er krault meinen Bauch. Er kümmert sich um mich. Ach, ich glaube, er muss ein Gott sein, so wie er sich um mich kümmert. Und dann gibt es das andere, das sind die Katzen, ne? Und die Katzen sagen, oh, der Mensch da, er füttert mich, er krault mich, er kümmert sich um mich. Ich glaube, ich muss ein Gott sein, dass er sich so um mich kümmert. So unterschiedlich kann das gesehen werden. Aber wenn wir über Treue reden, worüber reden wir da überhaupt? Und deswegen ist es wichtig, sich Gedanken zu machen über Treue. Eine Definition könnte sagen, Treue ist fest sein, sich sicher sein, etwas vertrauen, hoffen, glauben oder etwas wagen. Das schwingt alles bei Treue mit. Oder man könnte auch sagen, Treue drückt die Verlässlichkeit einer Person gegenüber einem anderen, einer Gruppe oder einer Sache aus. Die Verlässlichkeit. Wenn jemand treu ist, dann ist er verlässlich. Aber diese Treue hat halt auch nicht nur bleibt bei mir, sondern sie hat ein Ziel sozusagen. Und das ist die andere Person oder die andere Gruppe oder die andere Sache. Und so sehen wir, dass es in erster Linie auch um die Verlässlichkeit, meine Treue gegenüber dem anderen und vor allen Dingen gegenüber Gott geht. Und einen ganz besonderen Verhältnis zu Treue, Daniel im Alten Testament, wurde ganz besonders herausgefordert, was die Treue zu seinem Gott anging. Daniel in der Gefangenschaft beim König Darius und er stach heraus von all den anderen Leuten, die es dort gab. Er war besonders klug, er war besonders begabt und er wurde eingesetzt über alle anderen. Und das gefiel den Einheimischen nicht, denn Daniel kam ja aus Judäa. Und die anderen dachten sich, wie schaffen wir das, dass wir Daniel aus dem Weg räumen? Und dann hatten sie eine Idee. Sie sind zum König Darius gegangen und haben gesagt, hör mal, du bist ja wie ein Gott, Darius, und alle sollten dich anbeten. Und deswegen mach doch mal ein Gesetz, dass man dich 30 Tage nur dich anbetet und niemanden sonst. Und der Darius dachte sich, boah, sind ja coole Jungs hier, super Idee, machen wir gleich ein Gesetz draus und lass uns überall verkündigen in meinem Reich. Und so wurde es ein Gesetz, dass man diesen König Darius anbeten sollte und niemand anders anbeten darf. Und für Daniel, der an den Gott glaubte, der diese Welt geschaffen hatte, an den Gott Abrahams, Isaak, und an diesen Gott glaubte er, und deswegen sagte er, ich kann Darius nicht anbeten. Und er ging in sein Zimmer immer dreimal am Tag, öffnete das Fenster und betete Richtung Jerusalem zu seinem Gott. Und weil er das Fenster immer öffnete, bekamen die Leute das schnell mit. Was macht er denn da oben? Der betet hebräisch zu seinem Gott. Das darf er doch nicht. Und die sind ganz schnell zum König, die das gehört haben, zum König Darius gelaufen, haben ihn verpetzt und haben gesagt, da, siehst du hast doch gesagt, wenn jemand anderen anbetet, der muss bestraft werden. Ja, das habe ich gesagt. Weißt du, der Daniel, dein Liebling, der betet seinen Gott an. Und jetzt musst du ihn bestrafen. Und der König war völlig fertig, dass er jetzt dem Daniel bestrafen musste. Aber es führte kein Weg hin vorbei und Daniel bleibt Gott treu, auch wenn das Gesetz kam. Auch wenn es hieß, du darfst Gott nicht mehr anbeten. Er blieb seinem Gott treu. Und jetzt musste er aus dieser Treue Konsequenzen tragen. Die Konsequenz hieß, dass er bestraft wird, weil er dieses Gesetz des Königs verletzt hatte. Aber ihm war Gott viel wichtiger, sein Glaube an Gott, als dieses Gesetz, das gegen Gottes Gesetze verstoßen ist. Und diese Konsequenz, die kennen wir alle. Ab in die Löwengrube. Ab in die Löwengrube. Das hatte er jetzt davon, dass er Gott treu geblieben ist. Er wird in die Löwengrube geschmissen. Er bekommt keine Belohnung, dass er Gott treu ist, sondern er bekommt Schwierigkeiten, dass er Gott treu bleibt. Aber als schlauer Bibelleser wissen wir ja, dass es anders ausging. Denn Gott stellt sich zu seiner Treue. Gott ist das nicht egal, dass er den Darius nicht angebetet hat und seinem Glauben treu blieb. Und Daniel erlebt jetzt die Größe Gottes. Weil er treu geblieben ist, stellt sich Gott zu ihm. Und er wird allerdings immer noch in die Grube mit dem Löwen geworfen. Es wird ein großer Stein davor gerollt. Es wird versiegelt. Und über Nacht bleibt er bei den Löwen. Und was geschieht mit den Löwen? Die Löwen tun ihm nichts. Und dort in Daniel 6 heißt es, nicht ein einziger Kratzer bekam der Daniel, weil Gott den Löwen den Mund zuhielt. Gott rettet Daniel aus der Löwengrube, weil er seinem Gott treu ist. Gott sieht unsere Treue und er stellt sich dazu. Aber es kann auch bedeuten, dass wir Konsequenzen tragen müssen aus unserer Treue zu Gott gegenüber. Dass das bei anderen Menschen nicht immer gut ankommt, wenn wir Gott treu bleiben. Und dass wir diese Konsequenzen tragen müssen. Aber Gott stellt sich zu uns. Und dann gibt es diese andere Treue, die Verlässlichkeit gegenüber einer Gruppe, gegenüber einer Gemeinde. Hebräer, Brief, 10. Kapitel, der Schreiber sagt, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Es scheint ja, dass es da in der Gemeinde gang und gäbe war, dass man irgendwas anderes wichtiger fand als die Zusammenkunft in der Gemeinde. Oh, das Bett oder die Couch ist so kuschelig. Mich jetzt nochmal aufmachen, jetzt nochmal los. Oh, es regnet draußen. Und jetzt zur Gemeinde laufen. Ach nee, muss ja nicht sein, oder? Oder aber, dass man sagt, ja, ich würde ja schon in die Gemeinde gehen, aber das letzte Mal hat mich der andere so komisch angeguckt. Und dann hat er mich noch nicht mal gegrüßt. Da bin ich wahrscheinlich gar nicht willkommen, deswegen will ich gar nicht dahin gehen. Und es gibt 1000 Gründe, warum ich nicht in die Gemeinde gehen will. Und der Hebräerbrief warnt davor, macht das nicht. Lasst uns die Zusammenkünfte nicht versäumen. Lasst uns verlässlich sein. Lasst uns treu sein miteinander. Warum? Weil wir einander brauchen. Keiner kann sein Glauben alleine leben. Da wirst du auf kurz oder lang Schiffbruch erleiden. Wir brauchen einander und er sagt auch warum. Wir brauchen einander, wir müssen uns ermutigen. Das Leben ist ja so schwierig und hart manchmal, dass man aufgeben möchte und auch seinen Glauben aufgeben möchte. Und deswegen brauchen wir einander und wir müssen uns ermutigen, mit weiter dabei zu sein, treu an Gott zu bleiben, dran zu bleiben. Aber wir müssen uns auch ermahnen einander, wenn jemand weggeht, immer weiter weggeht, dass wir sagen, pass auf, bleib treu bei Gott. Der Gemeinde gegenüber seine Treue und Verlässlichkeit zeigen. Und dann gibt es ja noch das Dritte, die Treue und Verlässlichkeit gegenüber der Sache von Jesus. Der Sache von Jesus treu bleiben. Und ganz häufig hat Treue ja auch etwas mit Geld zu tun. Da gibt es ja auch diesen Ausdruck, wenn man Geld veruntreut. Also wenn man Geld für sich, für seine eigene Sache benutzt. Und da gibt es eine Geschichte von einem Mann in Amerika. Da ging es auch um Geld. Er hatte 3 Söhne. Und er sagte, ihr lieben Söhne, wenn ich mal sterbe, mein letzter Wille ist, dass ihr mir alle $10.000 in meinen Sarg hineinlegt. Warum auch immer. Und dann starb er. Und der älteste Sohn kam, stand vom Sarg, vom offenen Sarg, wie man das in Amerika so macht, stand davor, guckte seinen Vater an und sagte, du warst immer für mich da. Du hast es mir ermöglicht, dass ich ein Medizinstudium mache. Ich bin jetzt ein angesehener Arzt. Hier sind meine 10.000 Dollar. Und legte sie in den Sarg. Dann stand der zweite Sohn auf, ging nach vorne und sagte, lieber Vater, bin dir sehr dankbar. Ich konnte Jura studieren. Ich bin jetzt ein angesehener Anwalt. Hier sind meine 10.000 Dollar. Ich weiß nicht, warum du das willst, aber ich lege sie in deinen Sarg. Und dann kam der Jüngste. Und der Jüngste, der ist einfach nur Kaufmann gewesen. Der ging nach vorne, holte sein Scheckbuch raus, trug 30.000 Dollar ein, riss es ab und sagte, Vater, du wolltest 10.000 Dollar von mir. Hier ist ein Scheck von 30.000 und ich nehme mal die 20.000 Wechselgeld wieder mit raus. So kann das mit Geld passieren. Ne? Der Scheck im Sarg, der nie eingelöst werden konnte. Jesus spricht interessanterweise auch von Geld. Und Jesus, dem war persönlich Geld, Reichtum und Besitz völlig uninteressant. Der hat sich nicht darum gekümmert. Der hatte kein Bankkonto, der hatte kein Geld in der Tasche, der hatte kein Haus. Der lebte draußen, der lebte von Tag zu Tag. Dem war Geld eigentlich völlig uninteressant. Aber er wusste, dass wir Menschen, dass für uns Geld super wichtig ist. Und deswegen hat er das auch immer wieder als Thema aufgenommen. Und wir haben es schon in der Schriftlesung gehört. Aber in Matthäus 25, 14 bis 30, da erzählt er auch eine Geschichte. Und dort geht es auch um Geld. Und da waren auch drei Personen. Und da hieß es, dass ein König sein Reich verlässt und er setzt Leute ein und sagt zu dem ersten, du bekommst 5 Beutel Geld. Dann kommt ein zweiter und der kriegt 2 Beutel Geld. Und dann gibt es da noch einen, der kriegt nur 1 Beutel Geld. Und in meiner Übersetzung heißt es hier Beutel Geld, in der Luther-Übersetzung heißt es Pfund, aber wir sind ja gar keine Briten. Und im Urtext, im Griechischen, da steht Talente, Talenta. Und dieses Talente, das sind nicht unsere Befähigungen oder Gaben, wie wir das jetzt hören, sondern das war damals die größte Geldeinheit, die es gab, war ein Talent. Und bei uns ist es jetzt der 500er, übrigens nicht mehr lange, denn die Bundesbank hat am 26. April aufgehört, 500er auszugeben. Also wer noch einen 500er hat, rahmt ihr euch ein, hängt ihn an die Wand. Sehr selten, dass ich mal so ein Ding in der Hand hatte. Also, einer bekommt 5 500er, der andere 200er, 2 500er und der eine nur ein 500er. Und dann ging der König weg. Und als er wieder kam, kam der Erste zu ihm und sagte, ich habe das, was du mir gegeben hast, verdoppelt. Und der König sagte, recht so, du treuer Knecht. Super, super gemacht. Ich will dich über viel mehr setzen. Und da kam der Zweite und sagte, hier Herr, ich hab's verdoppelt. Ach, super, du treuer Knecht. Ich will dich über mehr setzen. Und dann kam der Dritte und der drupste schon so rum und sagte, Herr, ich weiß, du bist einer, der es ganz genau nimmt. Und ich hatte Angst und deswegen habe ich einfach das Geld in eine Büchse getan und vergraben. Hier sind deine 500 Euro zurück. Und der König wurde sauer und sagte, du, wenn du das wusstest, dass ich so bin, dann hättest du es doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich Zinsen bekommen. Das waren damals noch glücklichere Zeiten als heute. Hätte ich Zinsen bekommen. Und er wird wegen dieser Geschichte gemahnt. Und was wir daraus sehen können, ist, dass Gott gibt uns Talente. Er spricht hier jetzt nicht von Geld. Diese ganze Geschichte ist kein Tipp für Geldanlagen, sondern er legt in unser Leben etwas hinein. Er befähigt uns. Er gibt uns Gaben. Und er möchte, dass wir das für ihn gebrauchen. Natürlich auch für unser Leben. Aber er will das auch, dass wir das für ihn gebrauchen. Und das Irre ist, Gott traut uns etwas zu. Gott traut dir etwas zu, egal wie jung oder egal wie alt du bist. Er traut dir etwas zu. Und wir dürfen unsere Tugenden, habe ich da geschrieben, aber es muss eigentlich Talente heißen. Unsere Talente dürfen wir benutzen. Für seine Zwecke. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so viele Karten in eurer Tasche habt, in eurem Portemonnaie habt wie ich. Und wenn man an der Kasse steht, hört man häufig, sammeln Sie Treuepunkte. Sammeln Sie Treuepunkte. Und Gott nimmt unsere Treue wahr. Da müssen wir zwar keine Treuepunkte sammeln, aber er nimmt unsere Treue wahr und diese Treue wird auch noch belohnt. Er sagt nicht, na gut, das war deine Aufgabe. Solltest du ja auch machen. Also ist gut. Nein, unser Gott ist ganz anders. Er sagt, du treuer Knecht, wunderbar. Ich will dich über mehr setzen. Ich will dir noch mehr geben. Und unsere Treue nimmt er wahr und unsere Treue wird belohnt. Also, es geht um die Treue zu Gott. Es geht um die Treue zur Gemeinde. Und es geht um die Treue zur Sache Jesu. Und ich sehe an allen euren Gesichtern schon, oh Mann. Und ich denke, vielleicht geht es euch auch so wie mir mit der Treue. Keine Angst, ich werde heute Morgen nicht wie letzten Sonntag ein Flipchart rausholen und dann sagen, jetzt ruft mal zu, wie es mit eurer Treue so aussieht und ich schreibe das hier auf. Nein, das werden wir heute nicht machen. Aber frag dich mal, wie sieht es mit deiner Treue Gott gegenüber, der Gemeinde gegenüber und der Sache Jesu gegenüber aus? Die Verlässlichkeit, die Treue. Und dann gibt es Leute, denen fällt das ganz leicht. Die sind voll dabei. Das sind die treuesten Seelen überhaupt. Und dann gibt es andere, die kämpfen jeden Tag darum, treu zu bleiben, verlässlich zu bleiben. Für die ist es eine Riesenaufgabe. Und dann gibt es dazwischen noch jegliche Schattierung. Wie sieht es mit deiner Treue aus? Und wenn du so bist wie ich, dann musst du heute Morgen feststellen, mit meiner Treue ist es nicht weit her. Ganz häufig fühle ich mich wie eine treulose Tomate. Da hätte ich was sagen können. Das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Da hätte ich mich aufmachen sollen, um zum Gebet zu gehen. Da hätte ich, hätte. Man will ja treu sein. Man muss immer wieder erleben, dass man gegenüber Jesus, gegenüber der Gemeinde und seiner Sache irgendwie untreu wird. Und diese Predigt endet auch nicht wie die letzten Predigten, dass ich nur einen Aufruf mache und sage, jetzt reißen wir uns alle zusammen, jetzt machen wir mal einen auf treu hier. Das muss doch hinzukriegen sein. Nein. Sondern wir haben das zu Anfang des Gottesdienstes schon gehört. Hat uns Manfred zugesprochen aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Und 2. Timotheus 2, Vers 13 sagt auch, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Gott kann sich nicht selbst verleugnen. Selbst wenn ich untreu bin, kann Gott gar nicht anders aus seiner Haut raus. Er bleibt bei mir. Er bleibt für mich. Er vergibt mir und er will, dass ich Frucht bringe. Frucht bringe. Und darum geht es halt. Treue ist nicht etwas, was wir aus uns heraus quetschen müssen, wo wir uns anstrengen müssen, wo wir noch besser werden müssen, sondern es geht darum, Gott in meinem Leben mehr Raum zu geben. Und dann wird die Treue eine Frucht werden in meinem Leben. Da wächst etwas ganz klein, was immer größer wird. Und dazu lade ich uns ein, dass wir uns auch in dieser Woche ganz bewusst für Gott öffnen, für seinen Heiligen Geist öffnen und sagen, tu du das in meinem Leben, was dir wohlgefällt. Lass diese Frucht der Treue in mir wachsen. Wir haben heute Morgen davon gehört, Treue ist die Verlässlichkeit gegenüber Gott. Treue ist die Verlässlichkeit gegenüber der Gemeinde. Treue ist die Verlässlichkeit gegenüber der Sache Jesu. Und alles schaffen wir nur dann, wenn wir in der Treue von Jesus bleiben. Amen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du treu bist, dass du treu bleibst. Wir danken dir, dass du auch, wenn du siehst, wo wir untreu waren, dass das dich nicht davon abhält, der Treue zu bleiben. Und wir befehlen uns deiner Treue an und wir danken dir, dass du uns vergibst und uns reinigst und dass du diese Frucht in uns hervorbringst, Jesus, dass wir treu sein können, dass wir in erster Linie dir treu bleiben können, dass wir deiner Gemeinde treu bleiben können und dass wir deiner Sache treu bleiben. Und Herr, du hast uns diese Talente geschenkt und wir wollen sie einsetzen für dich. Wir wollen treu unseren Dienst hier in dieser Welt tun, damit Menschen deine Liebe, deine Gnade, deine Vergebung und deine Treue sehen können in uns und durch uns und ganz besonders auch in dieser Woche, Herr. Amen.